Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit Professor Dr. Anthony Müller, zugeschaltet aus Brasilien, tätig für das Ludwig von Mises Institut dort und vielleicht auch mal dort auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da tun sich einige tolle Dinge auf. Er ist mittlerweile in den Unruhezustand versetzt worden, hat jetzt auch innerhalb kürzester Zeit das dritte Buch veröffentlicht. Antipolitik heißt es, und darüber möchten wir heute sprechen. Herzlich willkommen, lieber Anthony.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Penny.
Ja, Antipolitik, das lässt aufhorchen, und du schreibst ja auch in gewisser Weise, das politische Zeitalter geht zu Ende. Inwieweit sind wir an diesem Punkt, wo wir Hoffnung haben können, dass die Entpolitisierung unseres Lebens stattfinden könnte? Und wie kam es zu dem Buch?
Ja, der Begriff Antipolitik ist mir schon sehr früh begegnet und ich kann mich daran noch richtig erinnern und war von Anfang an von diesem Konzept fasziniert. Das war in den 70er Jahren, da habe ich studiert und da hatte ich einen Freund, der hat Philosophie gemacht und sich vor allem mit Hegel auseinandergesetzt. Und der hat mir gesagt, also im Hegelschen Umkreis hätte es dann einen Autor gegeben, der das Konzept Antipolitik geprägt hätte, sozusagen als Gegenbegriff zur Hegelschen Staatsideologie. Und es hat mir ungeheuer gefallen. Und dann dachte ich, in der letzten Zeit habe ich da mal nachgeschaut. Es gibt so ein Buch noch, das dazu erschienen ist, also auch in Deutschland. Aber sonst habe ich wenig gefunden. Und es ist natürlich ein paradoxer Begriff, ja. Ein paradoxer Begriff, weil also Politik, um gegen die Politik zu sein. Aber man muss es streng unterscheiden zum apolitischen, ja. Und da sehe ich eben gerade in Deutschland, ja, also speziell, ja, entweder sind die Deutschen also verallgemeinert unglaublich politisiert, ja, also gleichsam vom politischen Wahn besessen, ja, wie zur Zeit wieder. Ja, da muss man ja fast über 75 Jahre zurückgehen. Ja, fast 80. Und dann sind sie wieder in dieser apolitischen Phase. Ja, das war so die 80er Jahre. Ja, nachdem die Turbulenzen der 70er Jahre vorbei waren, ist man dann in den 80er Jahren in diese lange apolitische Phase gerückt. Und hat sich überhaupt, also den Großteil, gar nicht so sehr um die Politik gekümmert. Man hat geglaubt, es geht immer so weiter. Ja, da hat man so die CDU und die koaliert irgendwann mal mit der FDP oder dann mit der SPD. Und die SPD ist ja ganz moderat und so weiter. Ja, und auf einmal erleben wir wieder heute ein absolutes Schreckgespenst. Wir haben eine Situation, wo drei Minderheitsparteien, extreme Minderheitsparteien koalieren, also ein Kartell bilden, was in der Wirtschaft ganz streng verboten ist. Man könnte auch sagen, eine Bande, eine Gang, ja, mit Hilfe dieses Bündnisses, dieser Gangbildung, dieser Bandenbildung, die Macht im Staat sich aneignen, den Staatsapparat beherrschen und durch den Staatsapparat, so wie die Mafia, die ihr untergebene Bevölkerung drangsalieren. Ja, das haben wir im Moment. Und wenn man jetzt da natürlich da apolitisch wirkt, erst ist man verloren. Und wenn man politisch ist, nimmt man an diesem diffusen, chaotischen, bösen Spiel gleichsam teil. Und deswegen mein Aufruf zur Antipolitik, also politisch eine Position zu haben, klar zu sagen und zu sagen, hört auf mit diesem Politischen. Das Politische, das ja von Carl Schmitt mit der Freund-Feind-Beziehung gleichgesetzt war. Der Begriff des Politischen bei Carl Schmitt ist der Begriff zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Man kann es aber auch ganz einfach ausdrücken. Das Politische ist ja heute parteipolitisch und Partei heißt ja immer einseitig sein. Ja? Also es geht, die reden zwar von zum Zeugs wie Gemeinwohl und für uns alle und you never stand alone und all diesen Unsinn. Aber es geht um Partikularinteressen, ja, und Parteilichkeit bringt dann, wie die Simone Weil das ja so ausgedrückt hat in ihrem Essay zur Abschaffung der politischen Parteien, dieses Parteiliche, wenn man es laufen lässt, wenn die Gesellschaft sich immer mehr politisiert, wie sie also in den 30er Jahren beobachtet hat, also nicht nur für Deutschland, sondern auch für Frankreich und auch für England, wo sie da auch dann war, führt es dazu, dass die Parteilichkeit in alle Bereiche eindringt. Ja, in die Wissenschaft sogar, wo es inzwischen schon schrecklich zu sehen ist, ja, in den Sport, ja, in die Musik, ja, in den ganzen Kulturbereich, ja. Und das Politische beinhaltet halt Streit, Zwietracht, fehlendes Misstrauen. Und wenn das dann wie heute sogar in die Wirtschaft überschwappt, ja, dass man also auch dort das Politische immer mehr präsent wird, dann drohen uns ganz schlimme Konsequenzen, also die vom Politischen auch zu der ganzen Existenz führen. Ja, das heißt, wie heute die ganze wirtschaftliche Substanz bedrohen.
Ja, du hast es schon gesagt, Politisierung sämtlicher Lebensbereiche letzten Endes. Wir haben es bei der Olympiade gesehen. Ich möchte da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Und auch die WM in Katar, als es mehr darum ging, um diese komische Geste und alles Mögliche. Also, es ist für mich als jemand, der leidenschaftlicher Fußballer ist, ist das entsetzlich, aber natürlich auch augenöffnend zugleich. Dann die spalterischen Elemente hattest du ausgeführt. Parteien spalten ja an sich schon die Menschen in Lager, ne? Wer ist wem zugehörig? Und am Ende des Tages sieht man jetzt, dass sie alle in die gleiche Stoßrichtung gehen. Das ist das Fatale. Was mir immer wieder einfällt, wenn ich an dein Buch denke und an deine Ausführungen, ist das Zitat von Roland Bader, der also sinngemäß gesagt hat, wir haben 1000 Jahre benötigt, um zu kapieren, dass wir keine Könige, Kaiser, Fürsten und so weiter brauchen, die uns in das Leben hineinreden. Hoffentlich benötigen wir nicht noch weitere 1000 Jahre, um zu erkennen, dass wir keine Politiker, Beamten und so weiter benötigen. Wie stehst du zu diesem Zitat? Und ich meine, wir haben jetzt etwas über 100 Jahre Parteienherrschaft, kann man sagen, ne? Nach der Monarchie. Also du bist guter Dinge, dass das jetzt zu Ende geht.
Ja
Und du
gut,
hast auch einen Verein gegründet dazu oder eine Initiative.
ja, ich bin dabei, ja. Ich versuche das sozusagen jetzt auch irgendwie institutionell in die Wege zu leiten, weil ich will ja keiner Partei, ich will ja nicht einer Partei gründen, also das wäre dann der wirkliche Widerspruch, aber zumindest eine Gesellschaft für Antipolitik und habe schon verschiedene Kontakte dazu gefunden. Und jetzt zu dem Bader-Zitat, das ist natürlich immer das große Problem, das kennt jeder, der mal an der Börse gespielt hat, ja, mit dem Timing. Ja, das geht manchmal geht so schnell, dass man selber überrascht ist. Man hat einen Gedanken und schon einen Monat später zeigt sich, okay, ich lag total richtig. Und bei anderen Dingen, da liegt man richtig, da erkennt man richtig, aber es kommt nicht dazu. Es kommt nicht dazu. Es geht noch weiter und noch ein Jahr weiter und noch ein, und dann auf einmal kommt es ganz plötzlich und man hat es gar nicht mehr erwartet, nicht? Und so ist es halt auch in der Politik. Und was ich also sowohl an der Börse immer unterschätzt habe, also mein Lehrgeld dafür bezahlt habe, und auch bei der Politik, es geht manchmal viel langsamer, als man denkt. Ja, die Sachen bewegen sich doch sehr langsam. Ja. Und wenn der Bader von 1000 Jahren spricht, dann kann man jetzt wirklich also in die weitere Geschichte zurückgehen und sich fragen, okay, unsere Kultur, vor allem die politische Kultur, ist ja ganz stark vom römischen Imperium geprägt. Ja? Jeder kleine Provinzpolitiker fühlt sich ja so als kleiner Cäsar und unser ganzes Rechtssystem baut ja auf dem römischen Recht auf diesen Begriffsbildungen. Ja, man könnte sich aber auch vorstellen, ja, wenn man sich noch erinnert, wird ja auch im Schulunterricht immer erwähnt, diese punischen Kriege gegen Karthago. Und Karthago war ja eine Art libertäre Gesellschaft, war eine Commercial Society. wie der Adam Smith es ausdrücken würde. Ja, und der Kampf zwischen den beiden war ja nicht so unmittelbar entschieden. Es ging dann immer knapp zu knapp. Und die Römer haben ja also dieses Karthago dann völlig vernichtet, also völlig ausgelöscht, dass man kaum noch Dokumente darüber hat und sich sozusagen als Imperium etabliert. Und da ist eigentlich das Politische für uns immer noch da, ne? Und wenn man zum Beispiel die USA anschaut, da ist es ja noch stärker. Die USA fühlen sich ja wirklich in einer Art römischen Tradition, ja, also vom Staat her. Und man verbindet oft die USA so mit Kapitalismus, Marktwirtschaft. Es ist völlig untergeordnet, ja, der Idee der imperialen Größe. Und um da wegzukommen, ja, ist natürlich wahnsinnig schwer. Das bedarf so vieler kultureller Transformationen, dass man also, vor allem, es ist ja so schlimm, nachdem also die Römer Karthago völlig zerstört haben, haben wir überhaupt keine Idee, wie das damals funktioniert hat. Die haben ja vor Rom das ganze Mittelmeer, die sind ja bis nach England hochgefahren und haben da Handel betrieben. Und das heißt, dass das sozusagen eine kommerzielle Society ohne viel Politik schon existiert hat, haben wir ja keine Dokumente. Von den Römern haben wir viele, viele Sachen und meinen immer, das wäre der einzige Punkt, ja. Und das heißt, das kann schon lange Zeit dauern, bis da ein Wandel eintritt. Ja, wir stehen erst am Anfang. Ich stelle immer noch fest, also so von Feedback her, dass ich da ab und zu so Mail kriege und sage, Mensch, es freut mich, ich habe davon gar nichts gewusst, ja. Ja, so ein Aha-Effekt, ja. So nach dem Sinne, und dagegen, glaube ich, müssen wir uns am meisten wehren. Ich glaube, das ist das größte Problem im Moment, ja. Nämlich rechts, links, ja. Und wenn wir nicht links sind, ja, wie die Libertären, dann sind sie rechts. Und das ist ja fatal,
Und
ja.
dann wird noch erzählt, rechtslibertär, und da werden die Begrifflichkeiten komplett
Ja, und
vermischt.
da
Es
wird.
wird überhaupt nicht erkannt, dass links, rechts beides kollektivistisch ist, und auf der anderen Seite steht das Freiheitliche. Das ist ja das Kernelement. Und die Unkenntnis der Praxeologie, ne, der freiwilligen Kooperation, die Unkenntnis, was Marktwirtschaft eigentlich bedeutet, absolute Konsumentensouveränität in sämtlichen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens und für alle Märkte geltend. Das sind Punkte, die sind irgendwie abhanden gekommen. Und ich glaube, da ist viel Aufklärungsarbeit notwendig noch. Deswegen ist es auch wunderbar, dass du nicht nur vorher die analytischen Bücher geschrieben hast, Technokratischer Totalitarismus zum Beispiel. Das war ja eine Problembeschreibung, und jetzt eben auch eine Antwort gibst, wie man da rauskommt. Also ist ja schon auch ein aufklärerisches Buch. Also die
Ja, ich
Praxeologie
hoffe.
könnte uns helfen,
Ja,
denke ich.
das halte ich für ganz wichtig. Also das Buch von Andreas Dietke ist ganz, also das hat mich fasziniert. Das ist ein klassisches Buch, das ist ein Standardwerk der Praxeologie. Und ich habe hier in Brasilien einen Kurs gehalten zur Praxeologie und will das also noch weiter ausbauen, also sehr empfehlenswert, also wo also die Situation als Einzelperson, als Familie, in der Gesellschaft und so weiter, also eine ja, wie soll man sagen, Orientierung liefert, ja, um sich rational durchs Leben zu bewegen, ohne auf die inneren Werte verzichten zu wollen oder irgendwelches Religiöses damit beizumischen oder auch abzulehnen. Das kann alles weiter bestehen. Und das wäre ganz wichtig. Also daran arbeite ich auch. Also irgendwo mal, wie gesagt, ich habe es das hier in Brasilien auf Portugiesisch erstmal gemacht. So ein Kurs, so mit 10 Lektionen zur Praxeologie, aber das sollte man auch wirklich auch für Deutschland machen, weil das wirklich eben die Ethik ist, ja, sagen wir mal die Ethik, die ethische Seite des Libertarismus, ja, das ist immer gefragt, ja, welche Ethik folgt ihr dann? Und dann sind auch wieder nur wieder so Auswahlsachen da, ja, also gleichsam eine Ethik kollektivistischer Art oder Moral, dass es aber eine Art Ethik gibt, die also rational ist, wie die Praxeologie und eigentlich auch einen befreien kann. Nicht, man hört ja, ich kenne mich da nicht aus, aber man hört, dass sozusagen die Depressionen zunehmen, dass die Psychosen zunehmen, ja, dass die Psychiater und Psychologen viel Zulauf haben. Das höre ich also überall, also nicht nur in Deutschland, ne, in den USA war es immer schon so, New York ist ja Beispiel dafür. Und auch in Brasilien fängt es inzwischen so an. Ja. Und dann, dass man sagt, okay, lass das doch, das ganze Zeug mit der Psychoanalyse oder irgendwelche mystischen Sachen. Ja, werde einfach Praxeologe, ne? Sei Praxeologe, ne?
Ja, und
Also das ist eine,
das
also
ist ja.
psychische Befreiung, mentale Befreiung.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Und ich meine, die große Zielsetzung ist ja, dass man eine Welt aus ablehnbaren Angeboten schafft. Das ist ja so unsere große Vision. Und das kann eben nur gelingen, wenn die Menschen sich selbst aufklären, wenn sie selbst Zugang zu derartigen Schriften finden, vielleicht auch zu einführenden Artikeln. Wir haben da ja auch mit Andreas Tiedtke einen kleinen Einführungsbeitrag gemacht beim Mises-Institut. Der ist bei Reitschuster erschienen, der erscheint jetzt noch im Sachwertmagazin. Also wir kommen da schon voran. Es liegt eben aus unserer Sicht, oder wenn ich das mit Andreas thematisiere, auch sehr stark hängt es an den psychologischen Komponenten. Du hast es gerade schon erwähnt. Die Menschen haben in gewisser Weise den Zugang zur Natur verloren, den Zugang zu sich selbst und haben natürlich auch durch diese Corona-Zeit völlig die Orientierung verloren, hat man fast den Eindruck. Und natürlich hat diese Staatsideologie und dieses politische Leben derartig Besitz von ihnen ergriffen. Das sind feste Glaubenssätze, es ist ein festes Weltbild. Und das zu hinterfragen und zu sagen, ich habe Jahrzehnte an das Falsche geglaubt, das ist ganz schwer, das umzudrehen. Ich glaube, da
Ja.
liegt der Hase auch im Pfeffer. Wie schätzt du das ein aus der psychologischen Sicht?
Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe ja aus meiner Studienzeit noch so Freunde, die auf diesen Linkstrip da sich bewegt haben. Und die halten an ihrem Dings fest, obwohl ihre eigene Lebenswirklichkeit völlig anders ausschaut. Ja. Also das ist immer das Erstaunliche, wie sich solche Ideologien dann einfach festsetzen können. Ja, oder ich kenne das auch von Bekannten von mir, die als Paar nach Kuba gefahren sind, um mit völlig als Ehepaar, als mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen zurückgekommen sind. Ja, wenn er eigentlich das ganze Elend sah, war sie von allem hellauf begeistert. Und hat nur so diese bestimmten Sachen der Romantik, der Armut gesehen. Ja, also da sieht man, wie schwer das ist, wie viel da zu tun ist. Ja, ein Realitätsschock, ja, ist nötig und der kommt. Also da sehe ich also wenig Ausweg. Die Vorschocks sind schon gekommen, ja, dass man sozusagen den Aufweck Ruf hört, ja, da werden so manche Leute gespannt. Man sieht es ja eigentlich an solchen Indikatoren wie also Umfragen, wie ist das Vertrauen in die Parteien? Das ist ja drastisch gesunken. Wie ist das Vertrauen in die Staatsmedien? Drastisch gesunken. Wie ist das Vertrauen in einzelne Politiker? Drastisch gesunken und so weiter. Das heißt, das ist ja eigentlich ein Weg zu mehr zu mehr Wirklichkeitssinn, zu mehr Einsicht, wie es ist. Aber, und das ist genau der Punkt, ne, den du auch angesprochen hast, die Leute wissen noch nicht genau, dass es eben eine Alternative gibt. Ne? Sie meinen jetzt, okay, ja, jetzt bin ich nicht mehr für extreme Linke. Ja, jetzt muss ich ja rechts sein. Ja? Also, das will ich aber auch nicht. Da sind die Leute in einer Zwickmühle drin, gefangen, der gleichsam zum Irrsinn führt, ja? Weil ich sozusagen eigentlich die Dimension zu enge fasse. Ne? Man fühlt sich, man wäre in einem Käfig, ja, links oder rechts und merke gar nicht, dass es dreidimensional ist. Vielleicht oben der Ausstieg ist aus der Zelle und hat man nie hochgeschaut. Ja, weil man einfach nur links und rechts geschaut hat und nicht einmal zurück oder vorwärts, ja, geschweige denn nach oben und unten. Und das ist also unsere Aufgabe. Also einer meiner Professoren, wie ich studiert habe, der hat das Spruch, habe ich immer als meinen Wahlspruch dann für mich später gefunden. Wissen Sie, hat er gesagt, was wir machen können, ist eigentlich nur Anregungen. Ja, also als Professor. Wir können Anregungen geben, Ideen geben und mehr sollen wir auch gar nicht machen. Ja, ich bin ja kein Prediger in dem Sinn, ja, oder Missionar, ja. Und Anregungen geben ist dann, wenn der Widerspruch kommt, was gut ist, dass ich dann eben Überzeugungsarbeit leiste, also argumentativ tätig bin, ja. Das ist ja der Punkt. Aber das Schlimme ist, es gibt ja gar keine Diskussion mehr, nicht? Also, ich habe das erst kurz in einem Gespräch wieder erwähnt. Ich habe ja noch die Ende der 60er und 70er Jahren noch also richtig noch erlebt in der politischen Diskussion. Also was ich zumindest, wenn ich völlig irrig bin in meiner Erinnerung, aber ich habe die Erinnerung, dass damals also sehr gute Diskussionen abliefen. Ja, dass man also offen für ein Gespräch war, natürlich auch manchmal ein bisschen daneben, aber die Diskussionsbereitschaft war noch vorhanden. Und das ging dann erst so richtig den Abgrund runter, als das zum Teil also in den Terrorismus abglitt, nicht? Dann war es dann natürlich wieder anders. So, es sind immer diese Gefahren. Aber unsere, wie gesagt, Aufklärungsarbeit ist ganz wichtig, ohne einfach nur die Sachen, die Medien nutzen, ja, Texte nutzen. Heute ist es ja so, dass man mit diesen sogenannten sozialen Medien unglaublichen Zugang haben kann, was früher gar nicht so möglich ist. Ja, es ist sozusagen eine weitere neue Etappe der Menschheitsgeschichte da. Wenn man schon in großen Dimensionen denkt, nach der Erfindung des Buchdruckes im 16. Jahrhundert, also Gutenberg, und die Verbreitung dann der Lektüre, und dann konnte man sich auf einmal Bücher kaufen oder Zeitschriften kaufen, und das hat ja erst das Interesse ausgelöst, lesen und schreiben zu lernen, ja. Also vorher hat es sich ja nicht gelohnt, lesen zu lernen, weil man keine Bücher und sonstige Pamphlete kaufen konnte, und dann kam eben zuerst mit der Bibellektüre das auf und hat sich dann sozusagen aus dem eigenen Interesse ohne staatliche, gab ja keine staatliche Alphabetisierung ja, Ende des 19. Jahrhunderts, war ja alles privat und zum großen Teil natürlich auch religiös geprägt, aber ohne eine richtige Staatsorganisation. Ja, und da gab es also die Alphabetisierung, und es hat natürlich dann die alten vorherrschenden Monopole gebrochen. Und wir sind jetzt in einer neuen Phase, wo also auch, sagen wir mal, die oligopolistischen Strukturen, die noch da sind, gebrochen werden und daraus dann ein etwas Spontanes entstehen kann. Ja, das ist dann gleichsam so, wie eine Sprache sich entwickelt. Na? Aus der Vielzahl der Teilnehmer bildet sich die Sprache heraus, die dann natürlich später in Grammatikbücher gefasst werden kann, aber sie entsteht aus der Spontaneität, und dann wird später natürlich auch vielleicht so Autoren geben, wenn es dann die Konturen sichtbarer sind, dass sozusagen ganz neue politische, philosophische Theorien entstehen, von denen wir inzwischen noch gar keine Ahnung haben, weil wir sie eben nicht kennen. Und wenn ich sie kennte, dann gäbe es es ja schon. Ja. Und dass dann hier durch diese Diskussion dieses Neue entsteht, mit dem ganz entscheidenden Punkt, meiner Meinung nach, also ganz leidenschaftlich, ja, keine Zensur. Ja. Es gab ja damals Länder und Regionen, die den Buchdruck verboten haben. Das waren ja früher sogar blühende Regionen im Vergleich. Ja. Aber das Osmanische Reich zum Beispiel hat den Buchdruck verboten. Ja? In Europa konnte er sich durchsetzen durch unsere Heterogenität. Das sind da entstanden vor allem die Städte, hatten dann noch große, große Rechte. Und das hat eigentlich diese Bedeutung der westlichen Zivilisation dann ergeben, wo es sich eben auch für Leute lohnte, Mathematik, Physik, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und so weiter individuell zu betreiben, weil sie eben ein Outlet hatten. Ja? Es gab sicherlich hochtalentierte Leute im Osmanischen Reich, ja, die vielleicht sagenhafte Ideen hätten, aber wie konnten sie sich denn äußern, wenn es kein Buchdruck gegeben hat, nicht? Und so wird es auch sein, wenn jetzt hier die EU anfängt, zum Beispiel Twitter oder X heißt jetzt, zu zensieren, dann good night, okay, tu's, ja, dann hast du aber endlich den Todesstoß der westlichen Kultur oder der europäischen Kultur, der abendländischen Kultur gegeben, ja, nicht? Und dann werden es andere Legionen, die hoffentlich dann anders denken, die kommen dann zum Zuge und über kurz oder lang wird man dann gar nicht merken, was man da angerichtet hat. Und das
Vielleicht
ist ja jetzt der Fall.
wird es dann auch einfach noch offensichtlicher. Vielleicht ist es notwendig, dass es passiert. Deswegen bin ich da auch mal, viele regen sich darüber auf und ich denke immer, na gut, dann sollen die Dinge halt so geschehen. Dann wird man halt auch schauen, wie weit sie gehen können und wann da Fest kommt ab, sagt man hier bei uns in der Region. Irgendwann sagen die Menschen, nu ist aber genug. Und du hast ein paar sehr wichtige Punkte gesagt. Zum Beispiel das mit der Sprache, dass die sich eben entwickelt, indem sie die Menschen miteinander sprechen, kommunizieren, kooperieren. Und so entwickelt sich das dynamisch von unten nach oben. Heute entwickelt sich oder will man von oben konstruktivistisch agieren und natürlich auch die Kleinteiligkeit Europas, die du als großen Faktor ausgeführt hast. Wahrscheinlich hätte Kolumbus in einem zentralisierten Europa gar keinen Sponsor gefunden. Ja, das war ein großer Vorteil, dass er eben von Königshaus zu Königshaus marschieren konnte und dort eben vorstellig werden konnte. Und auch in der große Vorteil Deutschlands waren eben diese verschiedenen Fürstentümer und jeder wollte der Beste sein in verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Deutsch war die Wissenschaftssprache Nummer 1 bis 1914. Wir hatten Nobelpreisträger und. Und all das ist leider verloren gegangen, weil sich eben dieser Prozess der Zentralisierung im Zuge der Politisierung der Welt offenbar hier in Europa seinen Bann gebrochen hat. Würdest du das ähnlich mitgehen, diese Analyse?
Ja, durchaus. Und hier haben wir wieder dieses Parteiliche. Wir haben ja in der Französischen Revolution sind ja Parteien entstanden. Ja? Vorher gab es zwar so Denkrichtungen und religiöse Strömungen, aber so im Sinne einer politischen Partei gab es teilweise in England, aber auch erst rudimentär. Und dann in der Französischen Revolution ist es eigentlich, war also der Startschuss. Und diese politischen Parteien streben ja die Herrschaft an, nicht? Also die Macht sind auf Macht ausgerichtet, ne? Und der Traum einer jeden Partei, wie schon die Jakobiner ausgedrückt haben während der Französischen Revolution, meine Partei an der Macht und alle anderen im Gefängnis. Ja, das ist das Ideal. Also im Grunde genommen haben die großen Diktatoren des 20. Jahrhunderts eigentlich das Ideal für wirklich der Parteilichkeit. Ja. Ich an der Macht und alle im Gulag, ja, und im KZ, nicht? Und das ist immer noch der Traum. Und wenn man sie laufen lässt, dann kommt es dazu. Das ist ja der Punkt, ja. Nicht? Also der Widerstand, also das Antipolitische, um auf das Thema zurückzukommen, ja, nicht? Also wenn man mal sagt, okay, was hätte uns vor manchen Übeln gerettet, ja, dann kann man sagen, wenn wir mehr antipolitisch gewesen wären, ja, das kann man schon fürs 19. Jahrhundert, also fürs Bismarckreich könnte man das schon sagen, ja.
Ja,
Nicht, aber da
absolut.
war's.
Ja, absolut. Das sieht man ja auch, dass viele sich das so diese Epoche zwischen 1871 und 1914 zurückwünschen, aber nicht feststellen, dass der Aufstieg Preußens ja, der Beginn des Untergangs war, beziehungsweise der Beginn zur Zentralisierung und eben zum Ende des Non-Zentralismus. Und auch übrigens, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema Bildung, dass die Bildung monopolisiert wurde, zwangsmonopolisiert wurde und vor allem politisiert wurde. Dass man da eben die Leute so ausgebildet hat und so indoktriniert, beschult und traumatisiert hat, wie es eben die Oberen wünschen, ne? Also Bildung, dadurch werden die Menschen kommen auf die Welt, fangen bei Null an und von da an werden sie programmiert durch die Eltern, später dann Kindergarten und Pipapo. Und so geht das dann dahin. Und irgendwann kommen dann, wenn das klassische Bildungswesen oder Unwesen, kann man ja besser sagen, zu Ende ist, dann kommen die Medien und programmieren dann, verfestigen das dann. Und dann kommen Menschen wie wir, die versuchen, Impulse zu geben, sodass sie selber erkennen, das ist alles mit den Parteien, mit der Parteienherrschaft, das ist problematisch und wir sollten mehr Antipolitik wagen.
Ja,
Bildung ist
wenn
wichtig.
man in diesem System, nicht, das arbeitet ja so, wenn man es einmal schafft, eine Generation in das System reinzubringen, ja, wie es eben im Bismarckreich geschah, und dass man das als Fortschritt empfunden hat, dann ist es ja so, dass die nächste Generation das schon von den Eltern zum Teil übernimmt, ja. Nicht, das heißt, es ist dann ein laufender Selbstverstärkungsprozess, weil die Eltern ja schon durch das System schon gegangen sind, ja schon geprägt sind, schon gleichsam in der Matrix drin sind, wie man heute sagt, ja. Und dann die Kinder das umso mehr als Selbstverständlichkeit sehen. Ja, also wenn man da manche so Geschichtssachen da liest, das gab ja so Rebellionen noch gegen das System, ja, das man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, ja, wo auch die Idee, also dieser nationalen Einheit gar nicht da war, was wir heute alles so selbstverständlich nehmen, ja. Also es gibt ja die Geschichte, dass zum Beispiel, also Frankreich, ne, La France, ja, das ist ja für uns Deutsche immer das Ding, oh ja, da ist ein richtiger Staat schon seit langem existent und das haben ja die anderen dann nachzuahmen versucht. Ne, selbst da sagt oder gibt es Dokumente, die sagen, als die dann aufgerufen wurden, sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs zu registrieren und dann die Nationalität gefragt wurde, dass die nur Regionalbegriffe reinschrieben. Also ich bin Elsässer, ich bin von der Normandie und so weiter. Die kannten gar nicht Frankreich, die einfachen Leute. Ja? Also das ist ja alles gemacht. Das ist ja alles von oben gemacht durch Macht. Und wie kommt jetzt Macht zustande? Ja, okay, eigentlich ist es gar nicht so schwer, wie schon der Nietzsche auf dem Punkt. Der Wille zur Macht, ja. Einige wollen Macht, ja. Einige haben einen starken Willen zur Macht. Und wenn man das lässt, dann wird man das sein Opfer.
Ja,
Ja.
absolut,
Also
absolut.
die Antipolitik ist ja Antimachtpolitik. Wenn dann dieser Kleine, der vielleicht schon im Teenageralter ja, seine Machtgelüste ausspricht und alle anderen zu beherrschen versucht, wenn natürlich da kein Widerstand herrscht und man denkt, oh, das ist toll, wenn man so diese Cäsar-Vorstellungen hat. Ja, diese Führervorstellungen, ja, diese der Große, ja, Alexander der Große und so weiter, ja, und sich dem dann unterwirft als freiwillige Unterwerfung, wie Étienne Lapoutier das genannt hat, ja, dann ist man halt dann automatisch das Opfer, nicht? Das merkt man dann nachher. Also die schrecklichsten Dokumente gibt es ja für die gläubigen Kommunisten, ja. Nicht? Also die sich dem Stalin unterworfen haben und dann seine ersten brutalen Opfer wurden. Nicht?
Ja, absolut. Interessant auch natürlich Friedrich der Große, ne, wird als Friedrich der Große bezeichnet. Eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, er hat erstmal Schlesien überfallen und hat sich dessen habhaft gemacht. Und naja, aber wir wollen nochmal einen positiven Ausblick geben. In Kapitel 3 sprichst du von Antipolitik in der Praxis, also von möglichen Zeitfenstern, die sich öffnen, wie zum Beispiel jetzt in Argentinien. Da öffnet sich das Zeitfenster mit Milei, ein Experiment, wie du es hier bezeichnest, argentinisches Experiment. Vielleicht kannst du mal so ein wenig zu den Lösungen und zu der Antipolitik in der Praxis ausführen.
Ja, soweit ich es sehe, gibt es drei Möglichkeiten, nicht? Einmal der Fall Milei, also traditionell ein erklärter Anarchokapitalist, der das nicht nur so daherplappert, sondern eben solide sich damit beschäftigt hat. Also ich achte Milei sehr hoch als Ökonom. Ja, ich habe mir auch seine wirtschaftswissenschaftlichen Sachen etwas angeschaut und da sieht man sofort, okay, der blickt da durch, der kennt sich aus, das ist kein Dummschwätzer, ja, der hat jetzt drüber nachgedacht, der kennt die Neoklassik, er kennt die traditionelle Ökonomik, er kennt die Österreicher sehr gut und so weiter. Also da ist alles okay. Und jetzt hat er dieses Showtalent. Ja, ziert sich da nicht, also als sagen wir mal, als Professor da ein bisschen so clownig da aufzutreten und hat damit Erfolg, er hat ja eine Fernsehshow gehabt, ja, und jetzt hat er natürlich eine riesige Chance, nachdem er gewählt worden ist, ohne zu lügen, ja, er hat ja immer gesagt, was er machen wird. Er hat ja auch gesagt, zuerst kommen die Tränen und so weiter. Also hat nicht so das Publikum belogen, also wählt mich und dann in einer Woche leben wir im libertären Paradies. Nicht? Er war ehrlich, aufrichtig und kämpft auch und leistet Überzeugungsarbeit und spricht weiter so. Und das rechne ich ihm ganz hoch an, ja, dass er, also Ludwig Erhard in Deutschland, ja, der ist ja durchs Land gefahren, ja, über die ganzen Provinzen rein und bei jedem Handwerkertreffen und sonst was ist der aufgetreten und hat erklärt seine soziale Marktwirtschaft, ja, nicht? Das heißt, der Milei macht auch richtige Aufklärungsarbeit. Also sein Vortrag in Davos war ja eigentlich brillant, ja, was er da in einer halben Stunde, wenn er in einer halben Stunde da gesagt hat oder sein Vortrag in Hamburg, nicht? Also auch als sind alles Erklärungen, als Versuche zu verbreiten. Und jetzt muss man halt schauen, inwieweit er dann also im Politischen zurechtkommt, ja, wie weit er imstande ist, ja, gegen die Gegenkräfte sich zu behaupten, die Gewerkschaften, ja, das Militär, außenpolitische Einflüsse. Aber ich halte ihm die Stange, wie man sagt. Also ich hoffe, er schafft es und hat Erfolg und kann dann für die ganze Region und vielleicht für manche Teile der Welt als Vorbild dienen. Ne? Mir persönlich, ja, also wenn ich also in so eine ähnliche Situation kommen würde, um was zu entscheiden, dann hätte ich etwas anders gemacht, ja. Argentinien ist ja riesengroß, ja. Also das kann man sich immer als Deutscher ursprünglich, konnte ich mir das alles gar nicht so vorstellen, wie groß diese Länder sind. Der hätte da einfach im Süden des Landes, wo kaum jemand wohnt, eine große Provinz freisetzen wollen, vielleicht mit dem Gouverneur dort reden und sagen, okay, wir machen eine absolute libertäre Einrichtung dort, also eine absolute Freihandelszone. Wir machen eine, also nicht nur eine Private City, ja, sondern einen Private State, ja, der letztlich immer noch unter der Autorität von Buenos Aires liegt, ja, also das ist nicht sozusagen Ausverkauf und so weiter, ja, aber sozusagen die Bewegung der freien Privatstädte kann sich das sozusagen anmieten. Man kriegt auch die einheimische Bevölkerung schon dadurch eine Belohnung und kann zufrieden sein. Und darüber hinaus lassen wir die machen, was sie wollen. Also ökonomisch, ohne Steuern, ohne große Reglementierungen und so weiter. Und von da aus sehen wir, wie das Ganze läuft und klappt. Und von da aus kann man es dann sozusagen über das ganze Land Schritt um Schritt verbreiten. Ja, also das war ja auch, was China als Entwicklungsmodell vorgemacht hat, also mit Einschränkungen, aber sie hat Provinzen ausgewiesen oder Landstriche ausgewiesen als freie Wirtschaftszonen, ja, und da sind die Leute hingeströmt und es hat funktioniert. Von da aus konnte man dann die technologische und wirtschaftliche Entwicklung fürs ganze Land übertragen. Die hätten jetzt aber, China ist natürlich immer der Fall, dass jetzt hätte die kommunistische Partei die Herrschaft aus der Hand geben müssen, ja, weil eben das Land entwickelt ist und dieser Prozess weit fortgeschritten ist, ja, aber das macht man jetzt nicht, ja, also deswegen wird das Experiment wohl irgendwann mal scheitern in China, also das ist nicht der richtige Weg im Moment. Ja, aber anfangs war eben das gangbar. Und sowas könnte ich mir also für all diese Länder, auch für Brasilien, gut vorstellen. Gibt es ja auch Regionen ohne Ende, in denen kaum jemand lebt. Und das Freisitz, es gab schon Versuche hier ansatzweise, also in Amazonien hat man so Sachen freigesetzt. Ja, hat schon ein paar Erfahrungen damit gemacht, sind alles sehr positiv. Nicht, also da kann man, das wäre ein toller Weg. Also neben der Weise sozusagen politisch die Herrschaft zu erringen und dann das sozusagen fürs ganze Land einzusetzen, also in bestimmten Landstrichen, das dann gleich von heute auf morgen auf die ganz radikale Form, also ganz libertäre Form zu machen. Also der sozusagen, man macht Tabula rasa, setzt es aus, okay, Steuergesetze und so weiter, gilt alles nicht mehr, lasst es dann diese privaten Unternehmen, also als freie Privatstädte, freie States, wie man das immer nennt, lasst sie da zum Zuge kommen. Ja? Also das ist auch ein Weg. Man könnte es vielleicht sogar verbinden. Also Milei könnte es immer noch verbinden, wenn er sagt, okay, ich muss jetzt da Kompromisse machen in Buenos Aires mit den Herrschaftsmächten. Ja, jetzt lass uns wenigstens da eine Provinz. Also das wäre mein Vorschlag für Milei zu tun. Und dann natürlich gibt es noch diese andere Idee, die wird auch verfolgt, also von Libertären. Im Englischen nennt man Sortition. Ne? Ich habe da den Begriff Allearchie erfunden, also nicht Allekratie, also nicht von Herrschaft, sondern Allearchie, vom Würfel, von der Zufall. Also, dass man gleichsam die größeren Einheiten, ja, die ja auch einen gewissen Vorteil haben, also die Europäische Union, wenn man sie libertär auffassen würde, was er zum Beispiel gedacht hat, war ja kein schlechter Gedanke, ja, ne? Dass man vor allem in diesen Parlamenten, ja, oder eben auch im Bundesparlament, weniger auf Gemeindeebene und so, ja, wo man sich ja mehr kennt, ja, einfach ein Zufallswahlsystem einführt, ja, ne? Oder meine Idee als Zwischenlösung, und ich glaube, das ließe sich machen. Das ließe sich machen. Lass uns das System, weil immer gewaltige Systemänderungen ja mit Macht verbunden sind, ja. Aber lass uns da mal das so überreden, ja. Wir haben ja einen immer größeren Anteil von Nichtwählern. Also, das muss man mal sehen. Also, das stimmt. Wie kann dann das Parlament schon von der Seite her
Das
repräsentativ
sind ja
sein?
schon antipolitische Menschen. Das ist ja
Das sind
genau,
andere Menschen, ganz genau.
dafür
Ja, da
scheint es
hat
eine Mehrheit zu geben mittlerweile
ja,
in
exakt. Also da
Deutschland.
hat die faktischen Beleg dafür, ja. Und umgekehrt, wenn man schaut, welche Menschentypen sich in den Parlamenten finden, dann sieht man ja sofort, dass die überhaupt nicht repräsentativ sind. Also man kann ja umgekehrt machen, so im Sinne, wie repräsentativ ist das Parlament und sagt, okay, das ist überhaupt nicht repräsentativ. Da kann man jetzt umgekehrt sagen, man stelle sich vor, eine Nation, ja, die aus Leuten besteht, wie sie im Parlament sitzen. Ja? Mit diesem Gedankenexperiment wird einem sofort klar, dass innerhalb einer Woche alles, aber auch alles zusammenbreche. Ja? Also, wenn man sagt, okay, wie repräsentativ dieses Parlament ist, ist auch die Gesamtbevölkerung multipliziert, ja, mit einem Faktor, ja. Und dann sieht man mal, wie dieses Land funktionieren würde. Es wäre also eine absolute Chaos, der absolute Zusammenbruch. Also da sieht man schon ganz offenkundig diese absolut tiefgreifenden, irrsinnig naiven.
Ungelernte. Das wäre dann ein Land aus ungelernten Studienabbrechern dann, ne?
Und anderen, die keine praktischen Fähigkeiten haben, die man braucht. Ja. Also natürlich ist es wäre sehr schwer, sozusagen das ganze Parlament da aleatorisch auszuwählen. Und deswegen eben mein Vorschlag, ja, der prozentuale Stimmenanteil der Nichtwähler wird aleatorisch verteilt. Ja, nicht? Und jetzt hat die Bevölkerung, also haben die Wähler, haben die deutschen Stimmbürger einfach das Recht, okay, nein, ich will meine SPD, okay, soll er seine SPD oder sonst was haben? Und es gibt den anderen, ich will weder SPD noch CDU noch sonst eine Partei, ich bin Nichtwähler, aber ich komme jetzt gleichsam ins Losverfahren oder meine Ideen kommen ins Losverfahren hinein, ja. Also, dass man diese Gruppierung hernimmt, also der Anteil der Nichtwähler, der dann gleichsam immer größer oder kleiner werden kann, aber was von den Leuten abhängt. Wenn immer mehr Leute dann wieder Parteien wählen, okay, dann wollen sie es. Wenn immer mehr Leute Nichtwähler, Antipolitiker werden, dann nimmt der Anteil der Zufallsausgewählten immer mehr zu. Und als Übergang würde ich sozusagen auch noch den Kompromiss vorschlagen, weil ich will da, bin da bewusst, welche Schwierigkeiten große Änderungen sind. Aber das ließe sich meiner Meinung nach machen. Gleichsam eine Art Upper House, wie es auch in England gegeben hat und noch gibt, ja, aber mit weniger Rechten, aber ein Upper House einzurichten aus diesen aleatorischen Wahlbürgern, ja, mit Vetorecht. Mit Vetorecht ganz einfach. Das heißt, wir können das ganze System eigentlich noch haben, wie es ist. Ja, die Parteien können weiter wirksam sein, obwohl sie dann endlich abgeschafft werden sollten und zumindest im Parlament nicht mehr vertreten. Und die Wähler haben ganz einfach diese Möglichkeit, das auszuwählen, indem sie Nichtwähler sind, nimmt das Parlament, der Anteil der ausgewählt, der aleatorisch ausgewählten zu. Und es wird sozusagen ein Parlament gegründet, ein Upper House gegründet und die müssten gar nicht zusammenkommen. Das kann man heute also elektronisch alles machen. Und die hätten dann einfach ein Vetorecht. Und wenn ich mir jetzt da so vorstelle, also in diesem Upper House, wo Hinz und Kunz ist, wie man sagt, die schlimmsten Sachen, die wir in den letzten Jahren da erlebt haben, würden wahrscheinlich blockiert worden sein. Ja, also jetzt nur mal als Stichwort das Heizungsgesetz und sowas. Ja, da wären dann Leute drin, also Handwerker drin und sonstige Leute oder einfache Bürger, die sagen, Mensch, jetzt Kinder, was kommen da für Kosten auf mich zu? Ja, die hätten da einfach Nein gesagt. Ja, macht euren Öko-Zeugs irgendwie anders, aber nicht auf diese Weise. Nicht? Also da habe ich volles Vertrauen in den sogenannten gesunden Menschenverstand. Und ich will noch also kurz abschließend noch hinzufügen, also Thomas Sowell hat es mal sehr schön ausgedrückt, wir missverstehen Politik, ja. Wir meinen in der Regel, das habe ich auch lange Zeit geglaubt, es ginge in der Politik um Sachfragen, die expertenmäßig entschieden werden müssten, ja. Aber meine Beschäftigung gerade mit der Rentenpolitik und solchen Sachen in Deutschland hat dann mich schnell eines Besseren belehrt. Es geht um Abwägungen, ja? Es geht um Abwägungen. Es geht um Nutzen, Vor- und Nachteile. Es geht um subjektive Vorstellungen, ja? Und das ist sozusagen die Trade-offs sind das Problem, ja? Jedes Unternehmen persönlicher Art, jedes Unterfangen bringt eben Vor- und Nachteile. Das kann ich ja gar nicht sachlich, also soll ich jetzt heiraten oder nicht heiraten? Ja, nur das Beispiel. Ja, da kann ich ja nicht jetzt Experten heranholen, die mir das Problem lösen. Ja, und so sind viele politische Probleme. Ja, die sind gar nicht so sehr Sachfragen, sondern sie sind Abwägungsfragen, nicht? Und wenn dann diese Sache dann steht, okay, da können wir zu den Details übergehen, da können dann die sogenannten Experten dann unter dem Willen, unter der Führung der repräsentativen Versammlung dann die Sachen ausführen, ja. Also, das sind da meine Gedanken dazu, zu dem Thema, ne?
Ja, man kann generell, glaube ich, festhalten, dass die Sache der Macht immer zum Opfer fällt, ne? Die Macht verspeist die Sache eigentlich. Und Wesen und Kern der Politik und der Machtfragen ist die Verwaltung und Bewirtschaftung der Menschen. Das hat der Larkin Rose sehr gut in seinem Buch Der Nutzmensch zu Papier gebracht. Ist auch ins Deutsche übersetzt worden von Peter Müller. Sehr gute Impulse von dir im Übrigen auch zu Argentinien. Das war auch einer meiner ersten Gedanken. Gänge, warum nicht einfach mal dem Titus Gebel dort gestatten, so ein Experiment durchzuführen? Auch die Sache mit den Antipolitikern oder antipolitischen Menschen finde ich sehr, sehr spannend, die du ausgeführt hast. Das ist etwas, das man definitiv diskutieren sollte. Und ich denke, wenn man sieht, in welchen Krisensituationen wir heute leben und wie ja, die Teuerung immer mehr zu Buche schlägt und natürlich gerade die ärmeren Menschen trifft, also die Inflationssteuer als Armutssteuer, so hat Mises, nicht Mises, sondern so hat Milei das seinen Wählern ja auch wunderbar erklärt und hat so wirklich auch seine Mehrheiten dort bekommen. Das wird sich immer mehr verfangen und dann werden immer mehr Menschen entpolitisiert automatisch. Und was Markus Krall sehr schön im Geleitwort schreibt, dass er eben auf Eugen Böhm von Barwerk abstellt und dass das ökonomische Prinzip auf Dauer sich immer durchsetzt und das politische schlägt auf Basis des gesunden Menschenverstandes, der sich eben dann immer durchsetzt im Zeitablauf. Und aus meiner Sicht, und das ist so die abschließende Fragestellung, die Probleme, die wir heute haben, sind im Wesentlichen gekennzeichnet dadurch, dass die österreichische Schule unterworfen wurde von der historischen Schule, dass man also dieser Modellierbarkeit der Welt, des Konstruktivismus, dass man alles Mögliche steuern kann mit irgendwelchen merkwürdigen Formeln etc., dass das dann natürlich durch Bildung und mediale Dauerfeuer begleitet wurde, dass das letzten Endes eines der großen Probleme ist. Und das manifestiert sich in diesem Satz, am Ende bezwingt das ökonomische Prinzip das politische. Und man hat es eben mit Zwang versucht, das politische Prinzip durch die Ausbreitung der historischen Schule und des Keynesianismus über die staatlichen Lehrbetriebe. Und das hat man eben jetzt über Generationen und fast ein Jahrhundert jetzt hinbekommen. Du hast es im technokratischen Totalitarismus wunderbar beschrieben, dass das Zeitalter der Technokratie 1913 begann. Das war der Beginn der FED, die Gründung der FED. Und dieser Zusammenhang, da würde mich nochmal deine Meinung zu interessieren, wie du dazu stehst.
Ja, ganz entscheidender Punkt ist diese Unterscheidung zwischen der österreichischen Schule und dann der Dominanz der historischen Schule, die natürlich damit zusammenhing, dass das Bildungssystem verstaatlicht ist, dass die Universitäten, der Professor vom Staat bezahlt wird. Damals genauso wie heute gibt es ja vor allem in Deutschland wenig Privatuniversitäten, fast kaum jene zu jener Zeit. Ja, das heißt, dann ist man schon von der Seite immer dem Staat verpflichtet. Das war natürlich ein Gesichtspunkt. Dann heute in den USA, wo es starke Privatuniversitäten gibt, ist es ja auch so, dass die zu einem ganz erheblichen Teil von Steuermitteln, von Finanzierungen, öffentlichen Finanzierungen leben und die wollen und da auch nicht aus der Reihe scheren können. Ja, das heißt, das ist dieser Aspekt. Und dann natürlich Folgendes, also aus der eigenen Erfahrung. Ja. Über österreichische Schule zu reden, zu schreiben, ist für Studenten, also die noch keine Substanz haben, ja, wahnsinnig schwer. Ja. Aber denen zu sagen, schau mal nach, die Sozialausgaben oder die Investitionsausgaben für die Region und so weiter, mach da eine empirische Studie, ja. Das ist für die wahnsinnig leicht. Da müssen sie ja nicht denken. Da können sie hinfahren. Früher war es ein bisschen aufwendiger, um die Zahlen zu finden. Also da musste man dann zur Stadt gehen und dann nachfragen. Heute ist fast alles im Internet. Ja, man sucht dann die Zahlen zusammen. Das geht heute ganz rasch, bequem vom Schreibtisch aus. Ja, am Computer macht ja auch Spaß darüber. Und dann hat man auch ein ökonometrisches Programm. Ja, auch ganz leicht zu handhaben heute. Dann jagt man diese Zahlen durch dieses Programm und tut ein bisschen rumbasteln, bis ein Ergebnis rauskommt. Ja, das heißt, in 3 Monaten hat der eine, also der blickt hinten und vorne nicht durch, dieser Student, ja. Aber der hat eine wunderschöne wissenschaftliche Arbeit dann vorliegen, die dann auch sogar in der Presse zitiert werden kann, ja. Also die Untersuchung der Stadt so und so hat ergeben und so weiter. Ja, so läuft das, ja. Das heißt, die ganze Ökonomie hat sich in Ökonometrie verwandelt und die historische Schule ist ja eigentlich eine Art Ökonometrie, ja. Ich sage immer, Ökonometrie ist die historische Schule mit anderen Mitteln. Sie ist natürlich raffinierter, ausgebildeter, sie hat mehr Statistiken, bessere Statistiken und so weiter, ja, was die damals mühsam suchten, ja. Das heißt, auch Mises hat ja am Anfang seine ursprüngliche Arbeit, war ja sowas über die Lage von irgendwelchen Arbeitern oder Bauern oder was. Ja, das war also diese empirische Forschung, nicht? Das war dann ein Punkt. Und jetzt haben wir den Punkt erreicht, dass diejenigen, die immer mehr durch diese Schule gingen, durch diese moderne ökonometrische Schule, ne? Ich hatte vielleicht noch ein bisschen Glück, noch so ein bisschen andere Generation von Professoren zu erleben, nicht? Also die gerade ja, mehr ordnungspolitisch orientiert waren, die auch ein bisschen österreichische Wurzeln hatten, nicht? Und da ist jetzt Folgendes. Wir haben jetzt eine Ökonomgeneration an der Spitze, also an den Universitäten. Und die dann ins Politische gehen, also so Leute wie Fratscher, der sehr profiliert ist, ja, die haben eigentlich von Ökonomie keine Ahnung, ja, im engeren Sinn, ja. Die orientiert sich allein an empirische Studien, ja, und denkt, okay, das ist dann, und dann müssen wir die Renten da erhöhen, dann müssen wir das machen, und dann gibt es dann diese Studie und jene Studie. Und ich kenne ja diese Arbeiten noch, also als meiner Zeit in Erlangen am Institut für Staats- und Versicherungswissenschaft. Da haben wir diese Studien betrieben über Sozialpolitik, über Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Ja, das Problem ist, dass diese Studien ja eigentlich immer mehr erfordern. Ja, das heißt, wie Hayek sagt, ich habe ja nie das komplette Bild. Nicht? Also, wir hatten ein großes Forschungsprojekt, also das war dann, da war ich mit halb daran beteiligt. Das war schon Anfang der 70er Jahre, muss man sich vorstellen, über die Steuerinzidenz, also die einfache Frage, wer zahlt die Steuern? Ja, und damals gab es also nur einen großen Computer, aber einen gigantischen Computer, den die Uni da gerade angeschaut hat, musste man sich Zeit da bestellen, ja. Da hat man dann die Daten reingegeben. Was ist dabei rausgekommen? Nichts. Man kann es nicht erforschen. Das ist zu komplex. Ja? Man weiß nicht, wer die Steuern zahlt. Man weiß nicht, wer von den Staatsausgaben profitiert. Ja, man kann eine Studie nach der anderen machen. Es kommt zu die soziale Umwelt, die wirtschaftliche Umwelt ist zu komplex, um empirische Studien als Facts zu nehmen. Ja? Und in den Naturwissenschaften ist es ja auch so, wenn ich kein Laborexperiment machen kann, sind die Ergebnisse unsicher. Man sieht es an der Klimaforschung. Ja? Da kann ich keine Experimente im herkömmlichen Sinn der Physik und Chemie machen. Ja, und dann sind die Ergebnisse zweifelhaft umstritten, haben große Abweichungen, Best-Szenario, Worst-Szenario, von Interessen geleitet, das immer nicht zu vergessen, weil ich kann es ja hinbiegen, ja, was will ich hören? Und vor allem von diesem immensen Druck, also im Forschungsbereich, ja, ein Ergebnis zu produzieren. Ja, wehe dem, du hast einen Grant, also ein Forschungsgeld bekommen und kommst zu keinem Ergebnis. Also, das ist ja das Allerschlimmste. Da werden die Daten hingebogen und hingewickelt und das Programm durchgejagt und dann lässt man halt die Ausreißer weg. Ja, und das ist ja okay, das ist ein Ausreißer, den kann ich natürlich weglassen. Aber vielleicht ist es ein ganz entscheidender Punkt, ja. Wie wir im Leben wissen, das Leben wird oft durch Ausreißer bestimmt, ja. Nicht also durch Überraschungen, die gar nicht in den Raum passen.
Das
Dann
ist
kommt man.
Risiko, Risikomanagement, die
Ja,
höchsten
ja,
Punkte
ja.
der Volatilität einzufangen
Wie?
und da entsprechende
Ja,
Antworten darauf zu
aber im
entwickeln.
Finanzmarkt lässt man es ja weg. Ja, da gibt es dann immer keinen Crash.
Ja,
Ja, ne?
wunderbar. Dann kommt die Systemrelevanz, ja.
Genau. Nicht? Also, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ja. Das ist auch wieder sehr systemisch. Ne? Hängt wieder, also kann man wieder sagen, hängt wieder zusammen durch dieses staatliche System, durch das Interessen der Macht und so weiter, ja. Die dann zu solchen Ergebnissen kommen. Und dann, also nicht nur, inzwischen ist es ja nicht nur so, dass dieses Schulsystem also schon in der Grundschule dann verkorkst ist, sondern eben auch im universitären Bereich. Ja. Also da wird ja gar nicht mehr richtig studiert. Ja. Da werden dann Punkte gesammelt, nicht so wie, also werden Punkte gesammelt, abgehakt. Ja. Da ist auch gar keine Zeit da, um breiter zu denken und sich den Interessen zu widmen. Nicht? Das ist
Absolut.
furchtbar.
Und wie du sagst, also es gibt ja auch Schreiben, die auf meinem Schreibtisch hier schon mal gelandet sind, wo ganz klar steht, also so oft wie möglich dieses Klimanarrativ spielen, bitte. Dann ist es natürlich so, dass Forschungsgelder nur ausgekehrt werden, wenn auch entsprechende politisch gewollte Themen und narrativstützende Dinge dort erforscht, in Anführungsstrichen, werden. Dann hattest du hier diesen besonderen Staatsökonomen genannt. Es erinnert so ein bisschen an Sowjetrussland, wo es eben auch unwahrscheinlich viele Ökonomen gab, die mit ihren Aussagen nichts anderes getan haben, als Regierungshandeln und Zentralbankhandeln zu rechtfertigen. Also letzten Endes den Erfolg dieser ganzen Jahrespläne, die da rausgegeben wurden, die man alle auf den Müll werfen konnte, was man ja auch an den Ergebnissen dann gesehen hat. Also im Grunde wiederholt sich das alles, und du hast es auch sehr schön dann im vorletzten Teil deines Buches geschrieben: Rückblick, alttestamentarische Warnung, dann altchinesischer Ratschlag. Also du hast wirklich ein wahnsinniges, tiefgreifendes Werk dort vorgelegt, und das auch wirklich auf etwas um die 200 Seiten zusammengefasst. Also sehr, sehr eingedampft, das Ganze. Also es liest sich sehr, sehr gut, und es ist die Antwort auf den Wahnsinn. So würde ich das gerne zusammenfassen, und es ist natürlich auch eine Fundgrube für viele historische Hintergründe, für Standortanalysen der heutigen Zeit, Zeichen des Niedergangs, Seite 193. Und ja, große Herausforderungen, lieber Anthony. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine vielen Bücher, auch letztes Jahr, dass du unsere Geldkonferenz besucht hast. Das Werk wird auch in Kürze veröffentlicht, die Beiträge dann auch. Die sind ja glücklicherweise, haben die keinerlei zeitlichen Verfall. Es ist immer noch aktuell. Wir leben immer noch im Fiat-Geld-Unwesen. Insofern wird das auch bald veröffentlicht, und danke dir für dein Engagement im Allgemeinen. Auch das, was du aufgebaut hast mit deinen Mitstreitern beim Mises-Institut in Brasilien. Das ist großartig. Ich hoffe, dass wir dich auch bald wieder in Europa, speziell natürlich in Deutschland, begrüßen können, dass wir uns bald mal wieder über den Weg laufen. Ja, vielleicht ein allerletztes Schlusswort, und dann würde ich gerne schließen. Wir sind schon über eine Stunde hinaus. Also von daher, vielleicht hast du noch etwas, was dir besonders am Herzen liegt, als letzten Zeilen oder Sätze, wie auch immer man es bezeichnen möchte.
Ja, vielleicht nur, wenn ich manchmal vielleicht etwas Kritisches zu Deutschland sage, dann ist es eigentlich nur so, dass mir mein Heimatland oder Vaterland immer noch sehr am Herzen liegt. Und ich wünsche also vom ganzen Herzen, dass die Wende oder die Umkehr vom Weg in den Niedergang noch rechtzeitig geschafft werden kann. Und ich hoffe also, und da freut es mich auch riesig dann, also mit dir, den Atlas-Leuten und vielen anderen, die an dieser Bewegung irgendwie beteiligt sind, da mitzumachen. Und da kann man also sagen, die Hoffnung soll man da nicht fahren lassen. Im Gegenteil, ja, umso stärker müssen wir weiterkämpfen. Und es gibt einem ja auch Lebenssinn und Lebensenergie, ja, nicht klein beizugeben und sagen, okay, ich habe zumindest meinen Beitrag geleistet und hoffe dann, dass es dann eigentlich auch weitere Impulse gibt. Und in diesem Sinn, also herzlichsten Dank für die Einladung. Es ist immer ein großes Vergnügen und anregend, mit dir zu sprechen. Vielen Dank dafür.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Danke dir für deine Zeit. Und natürlich ist es so, dass du auch bei uns in der Community, wie man heute neudeutsch sagt, sehr, sehr viele Fans hast und die immer froh sind, wenn du da erscheinst, wenn du etwas Neues veröffentlichst, wenn du bei Twitter sehr aktiv bist und so weiter. Und das ist wirklich großartig, dass man auch aus dem Ausland, wenn man sich vermeintlich in Sicherheit gebracht hat, trotzdem sein Heimatland eben nicht im Stich lässt, sondern deutlich stärker sich engagiert als zu der Zeit vielleicht, als du hier warst, weil die Notwendigkeit eben da ist. Insofern, liebe Zuschauer, bitte unterstützen, dieses Video teilen mit Freunden, Kanal abonnieren, die Bücher von Anthony Müller kaufen. Ich kann alle ausnahmslos empfehlen. Natürlich auch die Autorenseite beim Ludwig von Mises Institut Deutschland, auch ein Fundus mit vielen, vielen Schriften, Zusammenfassung zu Karl Menger. Max Stirner, auch sehr, sehr wichtig, tolle Beitragsserie und natürlich auch die Webseite und den YouTube-Kanal von Anthony Müller. Das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Danke nach Brasilien und danke zu Hause an die Endgeräte. Tschüss.
Vielen Dank.